Es passierte während meiner klinischen Seelsorgeausbildung am Universitätsklinikum in Chicago vor über 30 Jahren. Auf einer Station war eine katholische Ordensschwester-Patientin, die beim Personal als besonders anstrengend bekannt war. Sie konnte sehr herrisch, sehr fordernd sein. Das Gesicht der Mitfünfzigerin war dazu feuerrot, durch ihre Krankheit entstellt. Das Pflegepersonal machte einen großen Bogen um sie, wenn es irgend möglich war. Natürlich bestellte sie, fast hatte man den Eindruck, befehligte sie, jeden Tag den diensthabenden Krankenhausseelsorger zu sich ans Krankenbett. Dabei spielte die Konfession keine Rolle. Hauptsache, sie hatte ihr seelsorgerliches Gespräch. Manchmal traf es auch mich. Mit mulmigem Gefühl betrat ich das Krankenzimmer, stellte mich vor und stellte mich der Herausforderung. Schnell merkte ich, dass ich ganz gut mit ihr konnte. Anders als das Pflegepersonal konnte ich ja wieder gehen und war nicht ständig in Kontakt mit ihr. Die Gespräche waren angenehm, oft sogar interessant für mich. Doch dann, immer wenn jene Ordensschwester, die vom Alter her meine Mutter hätte sein können, erschöpft war oder einfach genug hatte von dem geistlichen Gespräch, leitete sie das Ende mit den folgenden Worten ein. "And now bless me, Father." Und jetzt segnen Sie mich, Vater. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Situation vorstellen könnt. Sie entbehrt ja nicht einer gewissen Komik. Da steht so ein ganz junger Geistlicher am Bett einer Schwerkranken, die mindestens doppelt so alt war wie er und wird von ihr Vater genannt. Da soll ein adventistischer Pastor, der damals selbst noch nicht einmal ordiniert war, eine katholische Ordensschwester segnen. Darf er das überhaupt? Ist der Segen überhaupt gültig, da er doch nicht von einem geweihten Priester, sondern von einem Protestanten kommt? Noch dazu einem Freikirchler. Und überhaupt, wie macht man das? Fragen über Fragen, die mir damals durch den Kopf schossen, bevor ich mit einiger Mühe versuchte, als Deutscher den aaronitischen Segen auf Englisch zu rezitieren, um dann doch ganz schnell das Zimmer wieder zu verlassen. Seither beschäftigt mich das Thema Segen und Segnen immer wieder. Ich habe darüber an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Zusammenhängen gepredigt. Heute einmal mehr, dieses Mal aus dem Neuen Testament. Und ich lade euch ein dazu, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 9 aufzuschlagen und lese den Text nach der Übersetzung von Schlachter. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Übrigens, bis auf ein Wort ist es ziemlich egal, welche Übersetzung ihr verwendet, es steht immer das Gleiche drin. Das eine Wort, das ein bisschen unterschiedlich ist, ist Schmähung. Die Elberfelder Übersetzung, sogar die neueste Version der Lutherbibel sagt hier Scheltwort. Obwohl dieser Begriff längst nicht mehr zum alltäglichen Sprachgebrauch gehört. Wir sagen ja im Allgemeinen nicht mehr, daraufhin habe ich ihm ein Scheltwort an den Kopf geworfen. Zahlreiche Übersetzungen gebrauchen hier den Begriff Beschimpfung oder Beleidigung oder auch üble Nachrede. Der Sinn ist klar. Wenn mich jemand beleidigt, soll ich nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Mir persönlich gefällt in dem Zusammenhang Schmähung, so auch in der supergenauen interlinearen Übersetzung. Denn der Begriff Schmähung, der bringt so herrlich die Kränkung zum Ausdruck. Da ist jemand, der mich verachtet oder fast noch schlimmer missachtet, der mich nicht anschaut. Es sind ja manchmal gar nicht die bösen Worte, die am meisten kränken, sondern das Fehlen von Worten. Wenn mich jemand einfach ignoriert. Und auch das ist Schmähung für mich. Und jetzt sind wir ja schon mittendrin in der Exegese, in der Auslegung des Textes, so ohne Vorwarnung. Wir haben ein Wort herausgegriffen und versucht, es zu beleuchten. Wir haben einen Kernbegriff herausgegriffen und haben versucht, ihn verständlicher zu machen. Und so wissen wir schon mal, worum es in dem Text geht. Um Beleidigung, um Schmähung, um den Umgang mit richtig fiesen Menschen. Sind euch solche schon mal begegnet? Rhetorische Frage. Schauen wir weiter, welche Kernbegriffe der Text noch enthält. Segnet, Segen. Berufen, Erben. Mir geht es ja in dieser Predigt speziell um das Segnen, aber im Grunde genommen ist jeder dieser Begriffe so reich, so inhaltsschwer, dass man eine ganze Predigt daraus machen könnte. Keine Sorge, das werde ich nicht tun. Also jetzt 3 Predigten halten. Fangen wir einfach mal von hinten an. Erben. Das Verb erben kommt fast in allen Übersetzungen vor, weil es eben dasteht. Was genau sagt uns das Wort erben? Das ist eigentlich nicht schwer. Du kannst nichts tun, um etwas zu erben. Na gut. Man kann schon etwas tun, um zu erben. Aber das wäre illegal und schließt juristisch auch wieder vom Erbe aus. Der Ausdruck erben will sagen, es lässt sich nicht verdienen. Es lässt sich nicht erarbeiten. Nicht Leistung steht im Vordergrund, sondern das Empfangen. Ohne auch nur eine Gegenleistung bringen zu können. Genau deshalb ist ja auch die Frage des reichen Jünglings so absurd. Was muss ich tun, damit ich erbe? Nichts ist die offensichtliche Antwort. Und genau diese Antwort gibt Jesus auch, wenn er sagt, lass alles los. Allen Reichtum, allen Besitz, alles, womit du bezahlen könntest, alle Leistung. Nur so lässt sich erben. Mit nichts. Kommen wir zu einem weiteren Kernbegriff. Berufen. Ich sagte ja schon, eine ganze Predigtreihe eröffnet sich hier. Nur so viel. Ist dir eigentlich bewusst, dass du berufen bist? Wenn wir den Begriff Berufung hören, dann fällt uns gerne gleich das Amt des Pastors ein. Dazu muss man berufen sein. Und wir überhöhen es dann noch weiter und sagen, da muss jemand die Stimme Gottes gehört haben. Ich habe Gott noch nie zu mir reden gehört. Ich meine, so richtig, so wie ich am Handy eine Stimme höre. Also bin ich nicht berufen. Also muss ich auch nicht nach Friedensau und 5 Jahre Theologie studieren. Glück gehabt. Falsch. Du bist berufen. Petrus schreibt hier nicht an eine imaginäre Elite, und Pastoren sind in Wirklichkeit gar nicht so eine abgehobene Elite, wie wir manchmal glauben. Sie sind keine besondere Priesterkaste. Petrus schreibt an die Gemeinde, an ganz normale Menschen, an alle, das heißt an Menschen wie du und ich. Du bist berufen. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Berufung meint dich. Soweit, so gut. Und jetzt beginnen wir einfach mal, die Kernbegriffe zusammenzuweben. Du bist berufen, nicht zu Leistung, auch nicht zu Höherem, sondern zu Erben. Da kannst du nichts machen. Es ist einfach so. Das griechische Wort berufen beginnt übrigens mit der Vorsilbe ek. Und diese Vorsilbe bedeutet heraus. Du bist herausgerufen. Das überlasse ich jetzt dir zu überlegen, was das heißt. Denn meine Ahnung ist, dass das etwas sehr Persönliches, etwas sehr Individuelles ist. Wo heraus du gerufen wirst, kannst nur du selbst sagen. Und schließlich kommen wir zum Begriff Segnen und Segen. Das ist ja mein eigentliches Thema. Wir sollen segnen, weil wir berufen sind, Segen zu erben. Wie das geht? Nehmen wir es ganz wörtlich, so geht es darum, dem anderen gute Worte zu sagen. So setzt sich nämlich der griechische Begriff für Segnen zusammen, aus Gut und aus Wort. Spürt ihr den Kontrast? Scheltworte, Beleidigung, Beschimpfung, Schmähung einerseits, gute Worte andererseits. Aber segnen ist so viel mehr als nur freundliche Worte zu sagen. Auf Gemeinheit mit Nettigkeit zu reagieren. Das kann nämlich auch gemein sein. Hältst du mich für einen vollkommenen Idioten? Fragt er im Zorn seine Liebste. Und sie säuselt ganz nett und freundlich zurück. Nein, mein Schatz, natürlich nicht. Niemand ist vollkommen. Segen ist mehr als nett sein. Im aaronitischen Segen heißt es denn auch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Segen beinhaltet Licht, Strahlkraft. Als Segnender strahle ich etwas aus von meiner Berufung, dem Erbe von Gott. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich. Das ist alte Sprache. Angesicht leuchten, Angesicht erheben. Niemand spricht so im wirklichen Leben. Freundlich wende er sich dir zu, ist eine Übersetzung, die wir verstehen. Segnen heißt, ich bin dem anderen freundlich zugewandt. Kommen wir noch einmal zurück auf Schmähung. Und jetzt merkt ihr vielleicht, weshalb ich diesen Begriff Schmähung so passend finde. Er drückt nämlich so etwas aus wie ein angeekeltes Abwenden, Beschimpfung, Abgrenzung. Segen hingegen, ich wende mich freundlich zu. So sollen wir sein. Nicht um zu, sondern weil wir Berufene sind, weil wir Erben, weil wir ohne eigene Leistung empfangen, geschenkt bekommen, nämlich den Segen Gottes, die ganze Annahme und Zuwendung Gottes. Und so lade ich dich ein, noch einmal in den Text zu schauen und alles miteinander zu verknüpfen, was du gehört hast. Überlege, was der Text aussagt. Wenn Gott mir auferlegt hat, über Segen zu predigen, dann ist es an dir zu überlegen, was dir das zu sagen hat. Übrigens, der Gedanke vom Segnen gegen das Schmähen zieht sich durch das gesamte Neue Testament. Drei exemplarische Texte, drei verschiedene Autoren. Wir haben uns jetzt mit einem Petrus-Text befasst. Hier zwei weitere, einmal Paulus und einmal Jesus. In Römer Kapitel 12, Vers 14 lesen wir: Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Und Jesus sagt in Lukas 6, Vers 28, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Das ist nicht leicht. Segnen fällt so schon schwer, wie viel mehr in Verfolgung, nach Beleidigung, nach Verfluchung, Schmähung. Wir schaffen es nicht aus uns heraus. Und doch ist es möglich. Mein Lieblingstheologe des 20. Jahrhunderts ist der evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, der mit seinem Leben Segen im Angesicht von Fluch gelebt hat. Statt in den USA zu bleiben, wo er eine glänzende akademische Karriere vor sich hatte, wo er sich hätte abwenden können von Deutschland, da hat er sich zugewandt, ist zurückgekommen in seine Heimat, hat sein Leben riskiert und es schließlich verloren. 3 Wochen vor Ende der Nazi-Herrschaft wurde er als Widerstandskämpfer hingerichtet. Der folgende Text stammt denn auch aus dieser Zeit, aus einer Zeit, da er schon wie Paulus und Petrus verfolgt wurde, mit Berufsverbot belegt war und seine Enttarnung fürchten musste. Hört einmal genau hin. Ihr werdet Begriffe aus der heutigen Predigt wiederfinden, so denke ich, und so lese ich aus Widerstand und Ergebung, was Bonhoeffer am 6. Juni 1944 zum Thema Segen schreibt. Als eine Art Zusammenfassung, als eine Anregung, als Anwendung des Textes aus 1. Petrus 3, Vers 9. Er schreibt: Segnen heißt, die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem Gott. So tun wir es mit der Welt, die uns solches Leid zufügt. Wir verlassen sie nicht. Wir verwerfen, verachten, verdammen sie nicht, sondern wir rufen sie zu Gott. Wir geben ihr Hoffnung. Wir legen die Hand auf sie und sagen, Gottes Segen komme über dich. Wir haben Gottes Segen empfangen im Glück und im Leiden. Wer aber selbst gesegnet wurde, der kann nicht mehr anders als diesen Segen weitergeben. Ja, er muss dort, wo er ist, ein Segen sein. Und schließlich schreibt er, nur aus dem Unmöglichen kann die Welt erneuert werden. Dieses Unmögliche ist der Segen Gottes. Segen erben, segnen statt beleidigen und schmähen, unsere Berufung. Was wäre, wenn wir einander segnen würden, als Ehepaare, als Familien, als Gemeinde? Was wäre, wenn wir Segen über unsere Stadt und unser Land aussprechen würden? Gerade im Blick auf jene, die uns vielleicht feindlich, abschätzig gesonnen sind, die uns schmähen. Was wäre, wenn wir als Segnende die Welt veränderten? Nur aus dem Unmöglichen kann die Welt erneuert werden. Dieses Unmögliche ist der Segen Gottes. Amen.